Indiana Jones wird Vogue. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, herzlich willkommen bei einer weiteren Film-Nicht-Analyse. Nach zahlreichen anderen Filmen, ich habe glaube ich schon über Ariel gesprochen und über The Witcher und andere, folgt eine weitere Nicht-Analyse. Ich werde mir diesen Film nicht anschauen. Ich werde keinen Groschen ausgeben für diesen woken Dreck und ich werde auch meine wertvolle Zeit nicht vergeuden, um mir das Ganze auf irgendeiner Plattform zu streamen. Indiana Jones Teil 5 ist herausgekommen. Und mittlerweile gibt es auch, ich habe es prophezeit, einige deutschsprachige Kanäle, die mit eingestiegen sind in das lukrative, reichweitenstarke Game der woken Filmkritik. Allen voran der Kanal Popcorn Luft. Ich habe einen väterlichen Stolz, den ich habe ihn empfohlen, schon vor einigen Monaten, wie er noch recht klein war. Mittlerweile ist er, wie ich prophezeit habe, groß geworden. Das ist eine große Nische. Wenn ich nicht mit einem Publikationsverbot belegt worden wäre, wenn ich auf YouTube wäre, hätte ich schon längst begonnen, solche Filmanalysen zu machen. In meiner zensierten Position zahlt es sich nicht weiter aus. Deshalb nur eine Audioanalyse, wobei nur unter Anführungszeichen zu setzen ist. Einige Leute schätzen diese Audioanalysen ja sehr, mehr sogar als das Bewegtbild. Nun, was ist zu Indiana Jones und The Dial of Destiny zu sagen? Erst einmal, was soll das bitte? Warum ruft man Harrison Ford, ich glaube, der ist schon um die 80, aus dem Altersheim wieder zurück auf die Leinwand nach dem ohnehin schon verkorksten vierten Teil mit den Alien-Kristallschädeln, der noch halbwegs interessant und amüsant anschauen zu war, aber auch mit dem originalen Indiana Jones-Filmen nichts zu tun hatte? Ja, natürlich, es geht ums Geld. Und Harrison Ford weigert sich mehr oder weniger, die Krone abzugeben und will auch nicht haben, dass jemand anders Indiana Jones spielt. Im vierten Indiana Jones, erinnern wir uns, gab es bereits einen prospektiven Nachfolger, Shia LaBeouf. Kenner kennen ihn aus den Meme-Kriegen, die You Will Not Divide Us Flagge und das Video-Livestreaming-Projekt, das er hatte. Mittlerweile dürfte er konservativer geworden sein, spielt in einem von Tradi-Kreisen heiß erwarteten Film Pater Pio und ist, glaube ich, auch zum Katholizismus konvertiert, gut für ihn. Aber vielleicht auch das mit ein Grund, warum er sterben musste. Im wahrsten Sinne des Wortes, im Film ist der Sohn von Harrison Ford einfach gestorben im Vietnamkrieg und verschwindet und wird nicht weiter erwähnt. Stattdessen kommt eine Indiana Jane, die Indiana Jones ersetzen soll. Überall mittlerweile dasselbe Bild, ob es jetzt in Star Wars die weibliche Skywalker ist, habe den Namen vergessen, aber die Filme auch natürlich alle nicht angesehen. Ob es in Peter Pan und Wendy, auch darüber habe ich bereits gesprochen in einer Audioanalyse, jetzt eine Wendy ist, die die Magie von Peter Pan, mittlerweile auch ein POC, also ein dunkelhäutiges Migrantenkind, das den rothaarigen Peter Pan ersetzt hat. Die Magie von diesem Peter Pan wird aber, obwohl er ein POC ist, trotzdem von der Frau übernommen. Man sieht im Film Wendy, mittlerweile auch schon im Titel der Name der Frau, da siegt die Opfergruppe der Frauen, Sexismus intersektional über die Opfergruppe der POCs, Rassismus. Jetzt allerdings in dem neuen Indiana Jones ist es besonders krass. Und zwar so krass, dass der Film gefloppt ist. Ich glaube, um die 300 Millionen Euro Kosten, die er bei weitem noch nicht reingespielt hat, dazu kommen noch Werbekosten, getoppt wird er von einem Film mit Mini-Budget, 14 Millionen Dollar um den Dreh herum, nämlich einem Film, in dem es über Kindesmissbrauch geht. The Sound of Freedom, da spielt Jim Caviezel mit, der Jesus auch gespielt hat im großartigen Film von Mel Gibson. Und in diesem Film geht es darum, nach einer wahren Geschichte, dass ein amerikanischer Beamter Kindersex-Sklaven befreit. Dieser Film ist ein gigantischer Erfolg an den Kinokassen. Und was machen die Mainstream-Zeitungen, die Mainstream-Filmkritiker? Sie sagen, es sei ein QAnon-Film, eine gefährliche rechte Verschwörungstheorie, obwohl der Film auf offiziellen Zahlen basiert, auf einer wahren Geschichte, auf einem echten Menschen, der das erlebt hat, aufgebaut ist. Zugleich wurde die Netflix-Serie, oder ich glaube es ist ein Film, Cuties, in dem junge Mädchen schwer sexualisiert wurden, die Drag-Queen-Storytime-Filme, all das wurde von den Mainstream-Kritikern gelobt, während ein Film aus heiterem Himmel, obwohl er überhaupt keine echte politische Botschaft hat, in dem Kindesmissbrauch und ja, wirklich brutale Vergewaltigungsindustrie, pädophilen Netzwerke angeklagt werden. Dieser Film wird negativ dargestellt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Doch nach diesem thematisch dazu passenden Exkurs zurück zu Indiana Jones und The Dial of Destiny. Ich habe mir Videos angeschaut, wo der Plot zusammengefasst wird, vor allem aus dem englischsprachigen YouTube. Hin und wieder ein Guilty Pleasure schaue ich mir die Reaktionsvideos auf diesen woken Blödsinn an, auch um mir diesen woken Blödsinn nicht ansehen zu müssen. Indiana Jones ist so 80 Jahre alt und wird im Film von Harrison Ford gespielt als ein alternder Versager, der seinen Sohn verloren hat, weil er nicht davon abhalten konnte, in den Vietnamkrieg zu gehen, der seine Frau verloren hat, sie hat sich von ihm scheiden lassen, der im Unterhemd, im Wifebeater als semi-angedeuteter Alkoholiker zu Hause sitzt, dem die Nachbarn zu laut sind, dessen Studenten ihn nicht achten und schätzen und der jetzt in ein neues Abenteuer hineingezogen wird. Dabei gibt es auch Szenen, wo Indiana Jones in einer künstlichen Verjüngung sich selbst nur jünger spielt. Mit CGI, 3D-Technik wird es möglich. Ich habe mir das gar nicht angeschaut. Die Kritiker meinen einerseits, es sieht gut aus, überraschend gut. Andere sagen, es sieht irgendwie erschreckend aus. Man fühlt sich unwohl dabei. Dieser Teil des Filmes, sagen viele, ist auch noch der beste. Denn zurück in der Gegenwart trifft Indiana Jones auf Indiana Jane. Auf Phoebe Waller-Bridge. Eine völlig unerträgliche, unattraktive, nervige Comedian und Skriptschreiberin, die hier die Rolle der starken Frau verkörpert. Auf dieselbe Art und Weise wie jetzt fällt mir der Name ein, Rey Skywalker, Captain America und viele andere starke Frauen, die alte weiße Männer setzen sollen. Die Dame weiß alles, kann alles besser, macht sich lustig über Indiana Jones in einer Szene, schlägt ihn sogar bewusstlos, ist stärker als er, intelligenter als er. Sie ist die Tochter eines besten Freundes, er ist ihr Pate, ihr Taufpate. Sie ist aber von liederlichem Charakter, sie verkauft alle Artefakte, geht es nur ums Geld, sie trinkt und säuft, sieht lüstern, halbnackten Männern nach und verkörpert genau das, was normalerweise von Feministen und Feministinnen kritisiert wird, als toxischer Mann. Sie glauben also, es sei empowernd, also ermächtigend, emanzipierend, wenn sie das, was sie an Männern als toxisch, böse und frauenfeindlich kritisieren, auf eine Frau projizieren. Sie glaubten vielleicht, dass diese Phoebe Waller-Bridge ein sympathischer Schurke sei, ein Schlitzohr, der dann dieses Klischee von der schwächlichen, armen Frau und von der Frau, die immer nett und moralisch gut sein muss, durchbrechen würde und damit gläserne Decken einstoßen. In Wirklichkeit haben sie einfach nur eine höchst unsympathische, atypische Figur geschaffen, die natürlich wieder mal völlig unrealistisch als zarte Frau dennoch in Kampfverfolgungsjagden und sonstigen Szenen vollkommen kontrafaktisch für alle Menschen, die echte Frauen kennen in ihrem Leben, ihren Mann steht. Also das Ganze ist völlig verquer, völlig unrealistisch, sprengt jede Suspension of Disbelief, also die Bereitschaft eines Kinobesuchers, auch Unglaubwürdiges zu akzeptieren und ging allen Fans maßlos auf die Nerven. Ich habe wirklich keine einzige positive Stimme gehört zu dieser Phoebe Waller-Bridge und ihrer Performance im Indiana Jones Teil 5. Er kämpft wie immer gegen Nazis, also nicht wie immer. Im vierten Teil kämpft er gegen Aliens und Russen. Jetzt hat man wieder die Nazis ausgepackt, weil man wahrscheinlich geglaubt hat, das wird dann nostalgische Gefühle bei den Fans wecken. Doch diese bleiben aus und bleiben dem Film fern. Er wird ein großer Kassenflop werden, wie es sich zeigt, und wird in Amerika wirklich zeitweise von einem Film mit einem vergleichsweise Mini-Budget ausgestochen. Ein Flop nach dem anderen. Eine Katastrophe nach dem anderen, währenddessen floppt auch Elemental, ein reiner Umerziehungsfilm von Pixar, in dem es darum geht, dass Wasser- und Feuerelemente in Rassismus und strukturellem Rassismus und Diskriminierung irgendwie einander näher kommen. Eine Romeo und Julia-Geschichte, wo zwei Elemente, die sich nicht mischen dürfen, sich dann vermischen und verlieben. Eigentlich ein gigantisches Eigentor, weil Wasser und Feuer kann man nun mal nicht mischen, selbst wenn man es möchte. Also auch ein totales Eigentor. Weiters im Bereich des woken, progressiven Selbstzerstörungsmodus Hollywoods haben wir nun eine Neuverfilmung von Schneewittchen. eine Realverfilmung, also mit realen Personen, haltet euch fest. Walt Disney verantwortlich, sie haben die Rechte auf das deutsche Märchen, können damit machen, was sie wollen, haben eine Schwarze, eine Kolumbianerin, Rachel Zegler, glaube ich, heißt sie, für die Rolle des Schneewittchen, die Haut wie Ebenholz, weiß gecastet. Und jetzt kommt's, die sieben Zwerge, das sind keine sieben Zwerge mehr, sondern sieben magische Kreaturen, sieben diverse. Das Bild, das man gesehen hat aus der Produktion, ist absurd. Wirklich, das gesamte Diversity-Bullshit-Bingo wurde getroffen und dazu haben wir dann noch einen Kleinwüchsigen gecastet. Dahinter soll angeblich Peter Dinklage stecken, der Darsteller des Kleinwüchsigen in Game of Thrones. Der habe gemeint, es sei nicht mehr zeitgemäß, kleinwüchsige Menschen für die Rolle der Zwerge zu casten. Dabei ist den ganzen Produzenten offenbar entgangen, dass Zwerge im Schneewittchen, in der Schneewittchen-Geschichte und im gesamten Grimmschen Universum eigene Lebewesen sind und keine Menschen mit eben diesem genetischen Defekt des Zwergwuchses. Man hätte zum Beispiel auch Menschen nehmen können und die dann einfach verkleinern, wie man das zum Beispiel auch bei den Hobbits gemacht hat. Hat man nicht gemacht, man hat sich nicht getraut, Kleinwüchsige zu nehmen. Also hat man eine vollkommen diverse Crew aus Männern, Frauen, Schwarzen, Gelben, Weißen, Roten aufgebaut und dann doch nochmal einen Kleinwüchsigen dazugenommen. Und diese diverse Crew magischer Kreaturen umgibt jetzt das dunkelhäutige Schneewittchen in dieser Neuverfilmung. Und es gibt auch schon Kommentare von Rachel Zegler dazu, die gesagt hat, in dem Film geht es nicht darum, dass Schneewittchen verliebt ist, sondern es geht um sie selbst, um ihre Selbstverwirklichung, ich, um ihre Emanzipation als stolze, starke, moderne Frau. Genau wie in der letzten Realverfilmung, die ebenso gefloppt ist, nämlich Ariel, wo wieder ein schwarzes Mädchen, die rothaarige Meerjungfrau spielt und dann, anstatt sich retten zu lassen, alle rettet. Keinen Menschen interessiert das. Niemand will sich das anschauen. Und das Geniale ist, ich wiederhole es, auch in der letzten Audioanalyse schon gebracht zum Thema, der immersive Effekt von Filmen geht verloren. Der immersive Effekt, der Ablenkungseffekt, die Weapons of Mass Destruction von Hollywood-Filmen ist aber notwendig, um die Langeweile zurückzuhalten, um den Damm zu halten, der die Flut der Langeweile, des Überdrusses und Selbstekels zurückhält, der sonst über diese nihilistische, werte- und wertlose, ziellose und sinnlose Gesellschaft hinwegschwemmen wird. Wir leben in einer Welt, in der man uns jeden metaphysischen Sinn geraubt hat, im Wissen auch, dass wenn die Menschen diese Fragen stellen dürfen, sich wieder organische und geordnete Gesellschaften entwickeln würde, entsprechend ausgerichtet in diesem Sinn. Daher haben wir einen oktroyierten Nihilismus, einen oktroyierten Relativismus, den erträgt der Mensch aber nur, wenn er ständig von der Sinnlosigkeit und der anwidernden Langeweile und Hässlichkeit seiner Verhausschweinung abgelenkt wird. Die Unterhaltungsindustrie ist also nicht umsonst millionenschwer. Die Weapons of Mass Destruction, die ständig gegen die aufkeimende Sinnfrage gerichtet sind und diese zerstreuen und zerschlagen und klein halten, sind notwendig, um die Bevölkerung des Westens zu sedieren und in dem Hamsterrad aus Arbeit, Konsum und wieder Arbeit und Konsum, Leben von Wochenende zu halten. Die Konsumer brauchen ihren ständigen Zustrom an Konsumgütern, die nichts anderes tun sollen, als sie ablenken von dem, was wirklich geschieht, um sie herum geschieht, politisch geschieht, aber auch von der Tatsache abzulenken, dass sie in einer sinnlosen und ziellosen, grauenhaften, eigentlich teuflischen Struktur leben. Wenn aber diese Weapons of Mass Destruction nicht mehr wirken, weil sie langweilig sind und damit keine gute Ablenkung vom Status quo, weil sie keine Immersion zulassen, warum? Weil sie so ideologisch sind, so divers, multikulti, feministisch, dass sie gar keine guten Geschichten mehr erzählen können. Dann bedeutet das auch für unsere Gesellschaften, für das gesamte gut eingespielte westliche System, für die Maschinerie aus Konsum, Ablenkung, politische Unterdrückung, Repression, Bevölkerungsaustausch, für diesen schleichenden Prozess des Ertrinkens in der lauwarmen Badewanne, dass sehr viele Konsumer aufwachen. Es gibt viele Memes und viele Witze, die darüber gerissen werden, dass Gamergate eigentlich der Moment der Politisierung gewesen wäre und dann Trump, Brexit etc. pp. Ausgelöst hätte. Ein wahres Körnchen steckt darin. Die totale Ideologisierung der Popkultur, der Unterhaltungsindustrie, der Kinofilme, der Computerspiele führt auch zu einer Politisierung der enttäuschten und verärgerten Konsumer. Und Kanäle, ich habe es vorher erwähnt, wie Popcornluft, werden damit auch zu wichtigen Bastionen und zu wichtigen, vielleicht unbewussten Mitkämpfern im Kulturkrieg gegen die Herrschaft des Nichts, wie es Jack Donovan ausdrückt. Diese Herrschaft des Nichts drückt sich eben auch in nichtswürdigen, uninteressanten, sinnlosen und morgen schon wieder vergessenen kulturindustriellen Produkten aus, die nichts anderes mehr tun, als zu erziehen und gar nicht mehr unterhalten können. Die linksliberale Kulturindustrie, die Weapons of Mass Destruction, sind damit stumpf geworden und der politische Gegner wird Opfer seines eigenen Fanatismus. Immer mehr Leute gehen nicht ins Kino, bleiben die Kinos fern, und wenn sich der Trend von Filmen wie Sound of Freedom fortsetzt und kleine, ambitionierte Studios gute, interessante und politisch nicht korrekte Filme drehen, dann könnte es sein, dass Hollywood kippt und wir morgen eine ganz andere Filmindustrie haben. Die metapolitischen Folgen davon sind nicht abzusehen.